Lernen wir Rassismus, jede und jeder von uns. Und egal, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Das neue Buch der Journalistin und Politikwissenschaftlerin Gilda Sahebi legt diese Frage zur Auseinandersetzung für uns alle auf den Tisch. Und das schon im Titel des Buches, Wie wir uns Rassismus beibringen, so heißt es. Gilda Sahebi schreibt für die Taz, die Zeit, den Spiegel, die ARD, ist spezialisiert auf Themenfelder wie Rassismus und Frauenrechte und auch etwas weit gefasst auf den Nahen Osten. Erst im letzten Jahr hat sie ihr von der Kritik begeistert aufgenommenes Buch über Frauen im Iran, über die feministische Revolte im Iran veröffentlicht. Ich konnte vor dieser Sendung mit Gilda Sahebi sprechen und habe sie zunächst nach der Situation im Nahen Osten gefragt. Letzte Woche waren wir alle noch extrem beunruhigt darüber, dass es nach dem Großangriff des Iran und nach der erwarteten Gegenreaktion Israels dann doch zum befürchteten Flächenbrand kommen könnte. Jetzt, ein paar Tage später, scheint die Lage etwas entspannter zu sein. Oder ist das ein völliger Irrtum? Wie schätzen Sie diese Situation ein?
Ich glaube, dass man in Bezug auf alles, was mit dem iranischen Regime und der Islamischen Republik zu tun hat, nie wirklich von irgendeiner Ruhe sprechen kann. Also das iranische Regime handelt im Prinzip immer so, dass es eher Unruhe bringen möchte, weil es seinem Machterhalt dient. Jetzt hat es relativ sich zurückgezogen nach diesem Angriff auf Israel und dem mutmaßlichen Rückangriff von Israel auf Iran, auf Anlagen in Isfahan in der Mitte des Landes. Gleichzeitig muss man dazu sagen, also es scheint jetzt so, als ob sozusagen beide Seiten so, okay, wir sind cool, ihr seid cool, so einigermaßen in dieser Situation. Gleichzeitig kann tatsächlich jede außergewöhnliche Situation oder irgendwas, was innenpolitisch zum Beispiel auch im Iran passiert, kann dazu führen, dass es außenpolitisch wieder direkte Konfrontationen gibt. Jetzt sieht es so aus, als seien beide in einer Situation, wo sie sich wieder um ihre eigenen Dinge kümmern, Israel um Gaza, um die Hezbollah im Libanon, das iranische Regime, vor allem auch um die Situation im Land.
Okay, von einer wirklichen Entspannung können wir da aber im Prinzip gar nicht ausgehen, ne? Weil, wie gesagt, alles scheint möglich zu sein. Aber Gilda Sahebi, kommen wir zu Ihrem neuen Buch und lassen Sie uns bitte definitorisch beginnen, weil ich nämlich den Eindruck habe, dass der Begriff Rassismus so im täglichen Gebrauch zunehmend schwammig, auch so ein bisschen unklar geworden ist, also zum Beispiel mit Fremdenfeindlichkeit in Eins gesetzt wird. Was genau meinen Sie, wenn Sie in Ihrem Buch von Rassismus sprechen oder beziehungsweise schreiben?
Ich führe in meinem Buch ganz bewusst keine einzige Definition von Rassismus an.
Ist mir aufgefallen.
Genau. Es gibt natürlich verschiedene Definitionen. Das ist übrigens ähnlich wie beim Antisemitismus. Beim Antisemitismus wird ja jetzt auch schon seit Monaten intensiv, natürlich schon viel, viel länger, viele Jahre darüber gestritten, was ist denn genau Antisemitismus und welche Definition gilt denn nun? Im Prinzip hat man das beim Rassismus auch. Also es gibt verschiedene WissenschaftlerInnen, die einfach versuchen, eine Definition aufzustellen, anhand derer sie dann arbeiten und forschen. Ich habe mich darauf konzentriert, dass ich beschreibe, was ich sehe. Also beschreibe, und hier ganz spezifisch, deutsche Debatten, Debatten in Deutschland. Dass ich mir einfach anschaue, was sehe ich in Debatten, wo kommen bestimmte Narrative her, und ich erkläre dann wirklich ganz konkret auf die verschiedenen Fälle, warum das rassistisch ist. Und das heißt dann im Prinzip in jedem Fall, dass ein Mensch, oder das, also das ist sozusagen meine Arbeitsdefinition, dass ein Mensch aufgrund seiner Wurzeln, seiner Herkunft anders behandelt wird. Es kann schlechter oder besser sein, das spielt im Prinzip keine Rolle. Und ich spreche aber hier von kollektivem Rassismus. Das heißt, ich gehe überhaupt nicht, auch das wird Ihnen aufgefallen sein im Buch, auf die individuelle Ebene ein, ja, ja. Weil ich es nicht auch als meine Aufgabe sehe, zu sagen, das ist rassistisch, das nicht rassistisch, das rassistisch, das nicht rassistisch. Oder zu Leuten sagen, ihr seid rassistisch, hört auf damit. Mhm. Oder so.
Aber dennoch, die Frage ist ja, welche Ausdrucksformen kann Rassismus annehmen? Also wie klingt er? Wie liest er sich? Wie hört er sich an? Welche Bilder werden da tagtäglich produziert? Weil die Frage ist ja, worunter leiden Menschen, die eben unter rassistischem Umgang mit ihnen tatsächlich leiden? Also wie kann man das festmachen?
Also das ist tatsächlich eine Frage, worunter leiden Menschen und was bedeutet das für den individuellen Menschen, nach rassistischen Projektionen belegt zu werden? Auch das, darum kümmere ich mich ja sozusagen nicht im Buch. Das ist übrigens der Grund, warum ich am Ende des Buches eine lange Liste, die Heike Kleffner, die schon seit Jahren in diesem Gebiet arbeitet, habe, wo Menschen, wo die Namen und die Fälle von Menschen aufgelistet sind, die seit 1945 durch rechtsextreme Gewalt getötet wurden. Weil natürlich ist dieses Ganze, diese rassistische Narrative, die unsere Diskurse begleiten und teilweise bestimmen, die passieren ja nicht im luftleeren Raum. Das heißt, dass die natürlich auf Auswirkungen auf Menschen haben. Das ist allerdings nicht das Thema meines Buches. Ich glaube, da gibt es schon viele gute Bücher, die auch beschreiben, was macht das mit Menschen, was macht das mit individuellen Menschen, was macht das mit Gefühlen, was ist physische Gewalt, was ist emotionale Gewalt. Das ist allerdings nicht mein Thema, sondern ich will eigentlich einige Stufen runtergehen und mir anschauen, woher kommen denn diese Narrative, die unseren Blick auf bestimmte Menschen bestimmen und wo haben wir die heute noch und warum haben wir die heute noch?
Okay, dann schauen wir uns das mal an. Also ich würde mal sagen, kein Mensch wird mit rassistischen Einstellungen gegenüber anderen Menschen, mit rassistischen Ansichten geboren, richtig?
Genau.
Okay. Wie bringen wir uns jetzt Rassismus bei? Wie funktioniert das genau?
Im Prinzip wie alles andere. Also wir lernen ja, also ich komme ja aus der Medizin, ich bin sehr fasziniert vom Gehirn. Ich beschäftige mich damit auf vielen verschiedenen Feldern, auch in meiner eigenen sozusagen Arbeit oder persönlichen Arbeit. Und das Gehirn nimmt einfach auf. So, und da gibt es keine Schranke oder so. Das heißt, alles, was wir sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken, das kommt ins Gehirn und es wird irgendwie assoziiert. Und das lernen wir. Und ich mache ja im Buch auch so ein paar Beispiele, dass wir auch, also wenn wir klein sind, dass wir bestimmte Dinge lernen müssen, also Zusammenhänge lernen müssen. Über die Straße gehen ist gefährlich. Wenn Mama da ist, bin ich sicher. Aber eben auch ganz, ganz viel, ich sag mal, Lügengeschichten. Also sowas wie, ich muss immer helfen, um geliebt zu sein. Oder ich muss klug sein, um irgendwie wertvoll zu sein. Oder ich muss ganz viel schaffen. Ich muss gut in der Schule sein und so weiter. Das sind alles Sachen, die wir lernen. Nichts daran ist wahr. Das sind alles falsche Zusammenhänge, die wir lernen. Wir glauben, wir sind nicht wertvoll, wir sind nicht geliebt und so weiter. Das bringe ich als Beispiel, weil ich glaube, dass viele das sozusagen selber aus von sich selber vielleicht kennen. Und diese Sachen sind aber unbewusst. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist, ich laufe jetzt nicht durch die Gegend und denke, hey, ich muss irgendwie voll klug sein, um geliebt zu sein, sondern das sind Sachen, die uns einfach begleiten, ohne dass wir das wissen. Und das ist das Gefährliche daran, weil sie dann unser Handeln und unser Fühlen bestimmen.
Okay. Das heißt, wir erlernen Rassismus letztlich ja vom Umfeld, schon als Kinder, ne? Indem wir unterscheiden lernen. Und wir lernen das von der Familie, von Freundinnen und Freunden in der Schule, von Lehrerinnen und Lehrern, auch wenn sie sicherlich was anderes wollen, von der gesamten Gesellschaft, kann man das so sagen?
Ja, weil sie überall sind. Also Schule ist auch ein gutes Beispiel. In der Schule lernen wir ja, Rassismus ist schlecht. So, ja, wir machen das Dritte Reich und wir lernen diese ganzen Dinge. Gleichzeitig in den Schulbüchern, in den Gesprächen bei LehrerInnen lernen wir unbewusst diese gesamten rassistischen Narrative, die es bei uns gibt. Also zum Beispiel bei Kindern glaube ich noch weniger, aber je älter man wird, desto mehr wird zum Beispiel der Zusammenhang gelernt, dass es echt Deutsch und nicht echt Deutsch gibt. Das ist eins der am tief sitzenden rassistischen Narrative. Wenn ich jetzt hier in Berlin durch die Straßen laufe, dann habe ich gelernt, dass ich auseinanderhalten kann, wer ist echt Deutsch, wer ist nicht echt Deutsch.
Wer ist Bio-Deutsch oder wer hat einen Migrationshintergrund?
Genau, wer hat andere Wurzeln. Mhm. Weil das so tief in dieser Gesellschaft ist, dass bestimmte Menschen nicht echt Deutsch sein können, und zwar völlig unabhängig vom Pass, dass ich das gelernt habe. Ich hätte es gerne nicht gelernt. Ich würde gerne überhaupt nicht merken, wer ist denn jetzt hier echt Deutsch und wer nicht. Ich hatte im Januar, als die Korrektivrecherche rauskam zu diesem Treffen in Potsdam, Schlagwort Remigration, da hatte ich diese ganze Geschichte einer Freundin in Kanada erzählt und ihr auch diesen Bericht auf Englisch geschickt. Und dann war sie total verwundert und fragte mich dann am Telefon, aber sag mal, woher wisst ihr denn, wer echt Deutsch ist und wer nicht echt Deutsch, wer ausgewiesen werden muss? Und ich so, wir wissen das schon, wir lernen das hier. Für eine Kanadierin ist es absurd, weil also sie wusste jetzt nicht, woran soll ich denn jetzt erkennen, wer echt kanadisch ist und wer nicht.
Völlig anderer aber Staatsgedanke in Kanada, ja, wir lernen das. Genau. Aber Gilda Sahebi, ist natürlich klar, dass dieser Gedanke, wir lernen Rassismus, ob wir das jetzt wollen oder nicht, dass der auch ziemlich empörend sein kann, ne? Weil wir denken ja immer so, Freiheit des Denkens, Freiheit des Wollens, Freiheit der Handlung, wir sind aufgeklärte Individuen, vielleicht noch nicht unbedingt als Kind und Jugendlicher, weil da dauert es halt noch ein klitzekleines bisschen, aber können Sie das verstehen, dass das irgendwie so den Gedanken auslöst, boah, nee, fühle ich mich nicht wohl mit.
Ja, kann ich sehr gut verstehen. Kann ich sehr, sehr gut verstehen. Vor allem, wenn es Dinge sind, die wir schlecht finden, dann wird es richtig blöd, weil wir wollen ja nur gut sein und wir wollen Menschen gut behandeln, wollen alle guten Eigenschaften haben, ohne je schlechte Eigenschaften zu haben. Es funktioniert aber leider nicht. Wir haben alle gute und schlechte Eigenschaften, die sind alle in uns. Und rassistische Denkmuster genauso. Der Unterschied ist natürlich, nur weil wir die in uns haben, heißt es ja nicht, dass wir so handeln. Ja. Und das ist der sozusagen, da habe ich die Wahl, mich mit diesen rassistischen Denkmustern zu beschäftigen und mir klarzumachen, welche gibt es, welche an welche glaube ich vielleicht selber und dann zu entscheiden, was mache ich damit.
Also da können wir dann durchbrechen, sozusagen den, wenn man es einen Vicious Circle nennen will, können wir den dann an dem Punkt durchbrechen.
Genau, das kann ich mit allen Denkmustern machen. Die Sache ist halt, ich muss sie kennen und das ist der Knackpunkt. Die meisten Glaubenssätze und Denkmuster, die ich habe, kenne ich gar nicht. Die sind irgendwo im Unbewussten. Und was ich nicht sehe, kann ich nicht verändern. Das heißt, und das versuche ich in dem Buch einmal, diese gesamten Narrative einmal hinzulegen und sagen, schaut mal, an das glauben wir alles. Das ist alles normal in unseren Debatten. Und wenn dann jemand sagt, ja, aber ich finde die super, dann sage ich, okay, alles klar, das ist deine Entscheidung. You do you. Aber ich glaube, dass die meisten das gar nicht so super finden. Und ich glaube, dass viele dann sich vielleicht Debatten anders anschauen.
Ja. Gilda Sahebi, zum Schluss. Im Buch widmen Sie ein Kapitel der AfD. Ich bin dagegen, ständig über die AfD zu sprechen, aber in dem Fall liegt es auf der Hand. Deren Stärke, schreiben Sie, deren Stärke in den Umfragen, so würde ich das jetzt in meinen Worten zusammenfassen, entsteht gerade aus der Normalisierung. Ja, durch diese ewige Wiederholung von rassistischen, menschenfeindlichen Positionen, die hier halt von AfD-Vertreterinnen und Vertretern immer wieder geäußert werden. Was heißt denn das für uns, für unsere Auseinandersetzung mit der AfD? Mantel des Schweigens drüber breiten, nicht mehr drüber reden, weil die sind ein zu vernachlässigendes Phänomen oder sollten es besser sein oder im Kern draufgehen und sagen, das ist rassistisches Denken, weil.
Ich glaube, das ist die zentrale Frage tatsächlich. Und das macht mir Sorge, dass wir im Umgang mit der AfD überhaupt nicht um das sprechen, was im Kern dieser Partei ist und im Kern aller dieser Kräfte. Und da gibt es ganz viele Studien zu aus den USA. Da läuft dieselbe Debatte mit Trump. Aus Großbritannien im Zuge des Brexits zum Beispiel. Der Kern von solchen Kräften wie der AfD ist die Menschenfeindlichkeit. Das ist der Rassismus, das ist der Antisemitismus, Sexismus und so weiter. Und das muss man sich klar machen. Wenn man sich das nicht klar macht, dann wird man nie mit dieser AfD umgehen können. Das Problem ist, dass, und da gibt es auch Studien aus den USA, da wurde gezeigt, dass nur als Parallele sozusagen, dass in den USA rassistische Einstellungen zwischen 2012 und 16 gesunken sind in der Bevölkerung. Nur hat Trump es geschafft, diese rassistischen Einstellungen zu normalisieren und somit zu mobilisieren. Das heißt, dass mehr Menschen ihn gewählt haben, denkend, das hat mit Rassismus nichts zu tun, was er sagt.
Das
Also
ist
kann ich
okay,
ganz,
das so zu denken und
das
zu
ist
sagen.
okay, genau. Und so hat er gewonnen. Und so ist der Brexit passiert, weil die Leute, weil Stimmung gemacht wurde gegen Menschen aus Polen, aus der Türkei und so weiter, aus MigrantInnen. Und damit haben sie gewonnen und die AfD gewinnt genau damit. Und wenn dann ein Politiker kommt und sagt, ja, wir müssen über Inhalte reden, denke ich, wirklich, ist das so? Glauben Sie wirklich, dass die Leute davon überzeugen, nicht die AfD zu wählen, weil sie meinetwegen sogar die Grenzen schließen? Nein, weil menschenfeindliche Einstellungen werden immer einen Schritt weitergehen. Nur reden wir darüber überhaupt nicht. Also das ist für mich faszinierend, dass dieser Kern da ist und man spricht ständig nur mit dieser AfD, als sei sie eine ganz normale Partei und das ist sie nicht. Und sie wäre aber auch gar kein Problem, wenn wir uns unserer menschenfeindlichen Narrative in der Gesellschaft bewusst wären. Dann hätte sie gar keine Chance. Dann hätte sie, ja, dann selbst wenn sie 20% wählen,
Ja.
das würde überhaupt nichts ausmachen.
Dann hätte sie nichts, wo
Aber
sie anknüpfen könnte.
gar nichts.
Ja.
Dann wäre sie eine isolierte Partei und dann würde sie auch irgendwann wieder, würden auch weniger sie wählen. Da bin ich überzeugt von. Aber das passiert halt nicht.
Da sind wir bei Ihrem Hauptargument wieder, Gilda Sahebi, wie wir uns Rassismus beibringen und von mir noch hinten rangesetzt und wie der sich fortschreibt in uns allen, ob wir wollen oder nicht. Gilda Sahebi, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ganz herzlichen Dank.
Die Journalistin und Politikwissenschaftlerin und auch Autorin Gilda Sahebi über ihr neues Buch »Wie wir uns Rassismus beibringen«. Es ist im Fischer Verlag erschienen, im Buchhandel für 26 €. Und Gilda Sahebi wird es morgen Abend im Berliner Pfefferberg vorstellen. Lesung und Gespräch morgen Abend 20 Uhr im Pfefferberg Theater.